Ja, ich lese uns einmal den Bibelabschnitt vor, um den es heute in der Predigt gehen wird, in 1. Mose 3, 1 bis 6. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut ist. Und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Ja, ich bin gespannt, Wolfgang, auf dein Wort. Ich darf noch mit dir für dich beten. Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst auf den Wolfgang, dass du ihn erfüllst mit deinem Geist, dass seine Worte in unser Herz gehen und wir wirklich das empfangen können, auch was du für uns vorbereitet hast. So segne ich dich, Wolfgang, im Namen Jesu. Amen. Amen.
Ich grüße euch auch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich heute hier auch die Botschaft weitergeben kann. Es ist ja interessant, wie der Heilige Geist leitet. Letzten Sonntag hörten wir die Botschaft über Jesus, den Messias. Und in den nächsten Sonntagen und beziehungsweise warum der Messias überhaupt kommen musste, weil er eben und ans Kreuz gehen musste. Auch in den nächsten Sonntagen hören wir ja dann über Josef. Und da geht es auch darum, durch wie viele Schmerzen und Trübsale und Schwierigkeiten der Josef hindurchging. Warum war das eigentlich so? Der Grund liegt ganz am Anfang der Geschichte. Und da finden wir die Erklärung. Was Adam und Eva eben im Paradies erlebten, es geht mir grundsätzlich um die Frage, warum kann ich eigentlich der Urgeschichte der Bibel vertrauen? Ein Physikprofessor fragte einmal einen Pfarrer, wie kann man nur glauben, dass der Mensch aus Erde gemacht ist? Und außerdem, wie kann man nur glauben, dass die Frau aus der Rippe des Mannes gemacht worden ist? Außerdem die Geschichte da von dieser sprechenden, redenden Schlange, das ist doch Unsinn, das ist doch ein wissenschaftlicher Unsinn. Und ihr Christen meint, die Bibel spricht von Tatsachen. Ja, es ist so. Auf den ersten Seiten der Bibel, der sogenannten Urgeschichte, geht es um Tatsachen. Wie die Welt und das Leben entstand. Mit der Geschichte von den ersten Menschen zeigt uns Gott, was für Menschen aller Zeiten und auf allen Punkten der Erde und gilt. Wir kommen von Gott her. Wir tragen in uns das Bild Gottes. Wir sind nicht Tiere. Wir sind nicht aus dem Affen entstanden. Auch nicht hat sich der Mensch über Millionen von Jahren entwickelt. In dieser Urgeschichte der Welt und der Menschheit zeigt uns Gott, wozu er uns bestimmt hat, nämlich ihn zu verherrlichen. Er will auch uns zeigen, was er uns mit uns vorhat, damit wir immer ähnlicher dem Herrn werden. Diese Geschichte zeigt uns auch, vor welchen Herausforderungen und vor welchen Versuchungen wir Menschen stehen. Wie Gott uns auf unseren Lebenswandel und Lebensweg begleiten will. Weil der Mensch allein keine Beziehung leben kann, er aber von Gott her grundsätzlich voll Liebe, zu Anfang schon voll Liebe erfüllt war, braucht er ein Gegenüber. Und deshalb schuf Gott dem Menschen ein Gegenüber, eine Frau. Nur so konnte Adam zum Mann werden. Der Mensch Adam konnte so zum Mann werden. Es gibt keine andere Spielart der Schöpfung, wie man heute meint. In einem jüdischen Midrasch, das geht dort um Lehre und Auslegung, heißt es, Gott hat die Frau nicht aus dem Kopf des Menschen oder Adam heraus geschaffen, damit er ihr befehle. Er hat sie auch nicht aus den Füßen heraus erschaffen, damit sie seine Sklavin sei, sondern er hat sie aus der Seite geschaffen, damit sie ihm nahe sei. Eins ist wichtig. Die Geschichte vom Garten Eden ist wirklich ein historischer Bericht. Denn die Propheten im Alten Testament, Jesus als der Sohn Gottes und auch die Apostel haben es so gesehen. Also entweder glauben wir ihnen oder wir glauben anderen Dingen. Die Geschichte bestimmt, also diese Urgeschichte, ist von allen Religionsgeschichten, die über den Anfang der Menschheit und der Erde und so weiter sprechen, dem Leben am nahesten und am besten zu verstehen. Die weitere Geschichte ist vom Verlust des Paradieses, vom Tod und auch vom Verlust der Gemeinschaft mit Gott geprägt. Sie zeigt, wie die Sünde in die Welt kam, aber wie Gott auch Mensch sein wollte, Macht haben wollte, oder wie der Mensch, Entschuldigung, wie der Mensch Gott sein wollte. Er wollte Macht haben, auch wenn es in ganz kleinen Bereichen ist. Das sehen wir schon bei kleinen Kindern. Und dann natürlich immer weiter. Aber das kann ja eigentlich nur Gott. Deshalb spricht Gott nicht das letzte Wort, indem er sagt, von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du werden. Also das wäre schade, wenn das nur so wäre. Nein, Gott will immer bei uns sein, bis zum Ende unseres Lebens. Er will dann uns auch dabei sein, wenn wir in seine Herrlichkeit hineingehen. Ist das nicht wunderbar? Die Versuchungsgeschichte. Was passierte denn dort im Garten Eden? Wir haben kurz die Geschichte schon gehört. Gott hatte dem Menschen den Auftrag gegeben, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. In einem Punkt, auch wenn es andere Motive sind, hat die Politik ja recht. Sie beschäftigt sich sehr mit dem Klimawandel. Die Natur geht kaputt. Das Artensterben nimmt große Maße an. Die Naturkatastrophen überall auf der Welt zum Beispiel jetzt gerade die Brände oder auch die Riesen und Überschwemmungen. Nun, es ist heute allerdings, wenn wir von der Schöpfung sprechen, die Schöpfung nach dem Sündenfall. Ganz wichtig ist das zu bedenken. Das war auch nach dem Eintreten des Todes. Gott hatte Adam und Eva erlaubt, dort im Garten von allen Bäumen zu essen. Nur von einem Baum nicht. Von welchem? Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Sonst, wenn er davon essen würde, würde er sterben. Spannend ist es, wie es weitergeht. Aufgrund der jetzigen Geschichte wäre es eigentlich ja logisch gewesen, dass der Mensch die Erkenntnis von Gut und Böse von Gott her bekommen hätte. Doch 1. Mose 3, Vers 7 formulierte es dann nach der Verführung so: Da gingen ihnen die Augen auf. Und sie erkannten nicht etwa, was gut und böse ist, sondern dass sie nackt waren. Das heißt, ohne Schutz, ohne Hilfe, ohne Gemeinschaft mit Gott. Sie erkannten dann allerdings auch, wie hässlich die Sünde ist. Wie es dazu kam und warum es zu diesem riesengroßen Knatsch zwischen Gott und dem Menschen kam, das schildert die Versuchungsgeschichte. Hier nur eine kleine Vorbemerkung. Nicht nur die Schlange konnte reden, sondern in der Bibel finden wir noch ein anderes Tier, das auch reden konnte. Das war nämlich der Esel von Bileam. Wenn ich nun davon überzeugt bin, dass Jesus zum Beispiel den schon in Verwesung übergegangenen Lazarus wieder zum Leben zurückbrachte, oder dass er Leute, die blind waren, das Augenlicht, ja, sogar jemand, der von Kindheit an, also von Geburt an schon blind war, und der bekam plötzlich das Augenlicht wieder. Oder wenn Leute, die taub waren, und dann plötzlich wieder hören könnten. Wenn ich das glaube und ich bin davon überzeugt, dass das tatsächlich so wird, dann ist es für mich überhaupt kein Problem, dass die Schlange damals reden konnte. Auch der Esel damals mal reden konnte. Natürlich, nur das war ja einmalig. Die Schlange stellt ja eigentlich den Teufel dar. Und der Teufel missbraucht die Menschen. Dr. Stuart Haverson, ein Missionar vom WEC International, das ist die Mission, mit der wir damals in der Elfenbeinküste waren. Er war früher in China und in Vietnam. Er hat die Versuchungsgeschichte von 1. Mose 3 so umschrieben, wie sich die Schlange, das heißt der Teufel, ganz gerissen an Eva ranmachte. Es ist ein Zwiegespräch zwischen Eva und der Schlange. Also die Schlange. Ich spreche mal so und dann mal so. Also die Schlange. Ist das wahr? Ihr sollt keine Frucht aus dem Garten essen? Glaubt ihr wirklich, dass Gott euch liebt, wenn er euch so etwas verbietet? Ist das etwa gut so? Eva, natürlich dürfen wir davon essen, nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Schlange, so ganz geheim. Und sie schaute Eva so ein bisschen mitleidig an. Sie sagt aber zu sich selbst, wenn ich sie dazu bringe, dass sie den hübschen Adam einfach mal für einen Augenblick aus den Augen verliert, dann die Frucht anschaut, glaube ich, dann habe ich sie gewonnen. Eva, Gott sagt, dass wir die Frucht nicht essen, ja nicht einmal berühren oder anfassen dürfen, sonst werden wir sterben. Aber das ist doch Unsinn. Sterben. Was, wenn ihr das anfasst, kann ja gar nicht sein. Hat man schon so jemals etwas gehört? Nun greift doch schon zu. Die sieht aber wunderschön aus, die Frucht. Schlange zu sich selbst. Wenn ich Adam dazu bringe, Gott einmal aus den Augen zu verlieren und zu vergessen, dafür aber diese Frucht anzuschauen, ich glaube, dann habe ich ihn auch gewonnen. Eva, und du meinst, sie schmeckt wirklich? Aber ja doch, sie ist nicht vergiftet. Ihr werdet nicht davon sterben. Und wir werden Weisheit bekommen. Schlange zu sich selbst. Die beiden Menschen, die sind ja schon Gott so ähnlich. Aber zum Glück haben sie das vergessen. Ich muss sie dazu ermutigen, wie Gott werden zu wollen. Und dann spricht er laut. Natürlich, sie wird euch weise machen. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was für euch gut ist und was auch schlecht ist. Deshalb will ja Gott, dass ihr nicht davon esst. Ja, die sieht wirklich so gut aus. Ich glaube, ich werde davon mal kosten. Schlange zu sich selbst. Ich weiß ja, ihr beide wollen Gott gehorsam sein. Wenn sie das tun und sich an seine Gebote halten, dann tritt Gott ja für sie ein. Doch das brauchen sie jetzt nicht zu wissen, was wirklich gut und was böse ist. Und dann lacht er laut. Das dürft ihr euch gar nicht entgehen lassen. Diese köstliche Frucht wird euch die Augen öffnen. Und wir werden nicht sterben. Natürlich nicht. Wenn ich sie jetzt davon bringe, ihre eigene Entscheidung zu Gott zu treffen, dann habe ich sie. Und laut sagt sie dann, natürlich nicht, die Frucht ist doch genau das, was ihr braucht. Ihr werdet die Freiheit bekommen. Denkt daran, Freiheit ist so was Schönes. Und so aß Eva und sie gab auch die Frucht dem Adam, um davon zu essen. Mit dem Verlust des kindlichen Vertrauens hat ja auch die Unbeschwertheit des Lebens verloren, der Mensch. Und wir merken es auch oft nicht. Wie manches Mal fallen wir auf den Betrug oder die Lüge ein und manchmal sagen wir es selbst und dann sagen, wie blöd war ich, dass ich das gesagt habe. Und dass ich mich so dumm verhalten habe. Für Adam und für Eva war es ein schrecklicher Preis und damit auch für die gesamte Menschheit. Sie verloren damit die enge Gemeinschaft mit Gott und die Krankheiten, die Schmerzen und der Tod trat ein. Und damit kam das alles über alle Geschöpfe Gottes, sogar über alles Leben auf der Erde. Das heißt, erst ab dieser Zeit übte der Tod seine Macht aus. Dadurch funktioniert ja auch jetzt der Betrug der Sünde und dass wir auf die Sünde reinfallen und dass es oft manchmal recht schlecht mit uns bestellt ist. Gottes Gebote zu übertreten oder sie nicht einfach zu beachten, das versucht der Teufel in uns ja zu wecken. Er versucht auch dich und mich. Meistens gebraucht Satan die drei gleichen Methoden, gleichen Schritte wie bei Eva. Der erste, natürlich sind die Methoden manchmal so und manchmal so. Der erste, Eva sah, dass der Baum gut zur Speise wäre. Sie wollte ihre körperlichen und auch materiellen Begierden selbst befriedigen, anstatt Gott zu gehorchen. Dadurch verdrängte sie die Herrschaft Gottes und stellte sich in den Mittelpunkt. Und das Zweite, Eva sah, dass der Baum eine Lust für die Augen wäre. Sie ließ ihren Blick von dem anziehenden Frucht gefangen nehmen und vergaß all das Gute und Schöne, das der Schöpfer ja schon ihr geschenkt hatte. Sie meinte, in der verbotenen Frucht ihr Lebensglück zu finden. Und wie viele Menschen suchen ihr Lebensglück ohne Gott. Und das Dritte, Eva sah, dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Sie dachte, ja, wenn ich diese Frucht esse, dann bekomme ich Erkenntnis, dann werde ich klug. Sie wollte groß herauskommen und machte damit Gott den Platz streitig. Gott wollte ihr einen anderen Platz geben, aber sie war nicht mehr mit dem zufrieden. Und so heißt es ja nach 1. Korinther 13, Vers 2 zusammengefasst, die menschliche Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Die falschen Motive verleiten uns auch heute zur Sünde. Ob es sich nun um die körperlichen und materiellen Begierden handelt, um rein äußere Schönheitsfragen, um Macht, Besitz und Erkenntnis. Und wenn wir auch die Versuchungsgeschichte von Jesus im Neuen Testament nach Matthäus 4 lesen, stellen wir erstaunlicherweise ein ganz ähnlicher Aufbau fest. Da ist die Begierde nach den materiellen Dingen, die der Satan wecken will, das Streben nach Macht über diese Welt und den Stolz in Bezug auf seine Überlegenheit und sein Können. Zurück nun zu Eva. Sie zitierte sogar das Wort Gottes. Ist ja eigentlich gut, wenn wir das Wort Gottes zitieren. Aber sie fing an, etwas hinzuzufügen, denn es stand nicht da, als Gott mit ihr sprach, dass ihr nicht diese Frucht da berühren darf. Steht absolut nichts. Sie hat jetzt etwas hinzugefügt. Und das ist immer so, wenn etwas hinzugefügt wird oder weggenommen wird, das führt immer zu Katastrophen. Viele Leute haben ja schon zum Beispiel gesagt, ja, die Geschichte von Adam und Eva im Paradies, das ist nur einfach eine Legende mit einer gewissen Anwendung. Aber so hat sie sich nie zugetragen. Damit entzieht man der Bibel die Grundlage und stellt Gott in Zweifel. Hat Gott wirklich so geredet und gehandelt? Doch das führt zu negativen Auswirkungen im Leben. Das ist ja gerade die Not. Wenn wir mit Kritik die Veränderung der Schrift angehen. Adam und Eva erlebten dann, was das bedeutete. für Eva, dass sie mit Schmerzen gebären wurde und damit nachher alle Frauen. Und Adam in besonderer Weise, dass er mit seiner Arbeit, unter seiner Arbeit manchmal stöhnen und seufzen würde. Der geistliche Tod, der kam sofort. Danach, nach einer gewissen Zeit, kam auch der körperliche Tod in die Welt. Und damit die vielen Krankheiten und Genveränderungen und Naturkatastrophen, wie gerade eben auch die Feuerbrände und eben die Überflutungen. Adam war nicht mehr selbst in der Lage, die Herrschaft über diese Welt wirklich zu übernehmen. Er brauchte Hilfe. Er konnte sie nicht vor der Zerstörung bewahren. Im Neuen Testament heißt es ja in Römer 8, Vers 22, die ganze Schöpfung seufzt bis heute mit uns und ängstet sich. Erinnert ihr euch noch, als ihr Kinder wart und ihr mal gelogen hattet oder irgendwas gestohlen hattet, eure Eltern hörten davon? Wie haben sie da reagiert? Also ich habe das ganz schön auf meinem Hinterteil gespürt. Das war nicht gerade angenehm, aber es war heilsam. Oft wollen wir es ja nicht zugeben, dass die Sünde zum Beispiel der Hass, Egoismus, Neid oder Stolz uns weit weg von Gott zieht. Wer war nun eigentlich schuld? War Eva an allem schuld? Hat sie Adam zur Sünde verführt? Die verführerische Eva, so wird sie im Mittelalter in Bildern gerne dargestellt, fast wie die Schlange. In der Geschichte vom Sündenfall wird es allerdings anders berichtet. Wohl ist Eva in der Geschichte die aktivere. Sie lässt sich schnell auf eine gefährliche Diskussion ein. Ihr hört, ihr wisst ja, wie das heute auch mit dem sogenannten Enkeltrick ist, wenn man am Telefon jemand denn so meint, ich bin doch dein Enkel und so und so und du kannst mir nicht mal Geld geben, ich bin ganz große Not. Und manche der Älteren lassen einfach Tausende von Franken, geben sie einfach weg. Betrug. Was Eva erkannt hat, das teilte sie gleich Adam mit, der ja schweigsam an ihrer Seite gestanden war. Fast mundfaul. Und sie sagte dann, hey, Adam, Schatz, jetzt endlich können wir erkennen, was gut und böse ist und was uns weise macht. Wow, ist das nicht toll? Eva gab Adam die Frucht und Adam aß sie. Beide übertraten die Frucht, das Wort Gebot Gottes. Und weil Gott aber Adam die erste Verantwortung in der Ehe gegeben hatte, musste er auch als Erster die Konsequenzen tragen. Gott redet ihn nämlich danach als Ersten an. Und danach erst Eva. Aber dabei versuchte ja jeder, die Schuld auf den anderen zu schieben. Adam sagte, nee, das war nicht ich, das war Eva. Und übrigens, Gott, du hast mir ja diese Frau da gegeben, also bist du eigentlich schuld. Und Eva sagte, aber ich bin doch nicht schuld, das ist doch die Schlange. Ist das nicht typisch so, dass wir immer gerne die Schuld auf andere verschieben? Das ist auch häufig so, wenn es in der Ehe kriselt. Habt ihr das auch schon erlebt? Wenn man dann diskutiert und diskutiert und diskutiert, bis endlich einer mal die Gnade hat, zu seiner Schuld zu stehen, nicht der anderen und gar nicht mehr die beachten. Und da geht es manchmal 20-80% oder 60-40%. Aber wir sind ja alle noch irgendwo egoistisch, oder? Manchmal treffen wir nicht den richtigen Ton oder wir reagieren falsch. Trotz alledem, die Hoffnung lässt uns nach vorne und nach oben schauen. Gott stellte Adam und Eva nicht einfach beiseite, weil sie versagt hatten. Er gab sie auch nicht auf. Er half ihnen durch all die Menschen, durch all die Jahrhunderte bis heute hindurch. Er lässt den Regen über Gute und über Böse fallen, heißt es. Auch unser Leben auf der Erde hat Zukunft. Er schenkt uns eine neue Freiheit als Kinder Gottes. Er schenkt uns eine neue Tragkraft. Er schenkt uns eine neue Liebe durch das Sterben von Christus am Kreuz. Gleich zu Anfang, als Adam und Eva das Paradies verlassen mussten und sie nackt waren, da finde ich so herrlich und so eigen, so besonders, wie Gott Adam und Eva Kleidungsstücke in Anführungszeichen nähte. Und im Neuen Testament bekommen wir auch ein neues Kleid, das Kleid der Gerechtigkeit. Jeder, der mit Jesus lebt, hat dieses Kleid der Gerechtigkeit. Jesus machte seinen Jüngern Mut, bevor er diese Erde verließ, und sagte zu ihnen auch: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und ich bin auch bei dir und bei dir und bei dir. Der Herr segne euch. Amen. Wir wollen jetzt noch stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort deutlich machst, woher wir kommen, wohin wir gehen, was mit uns passiert und warum so vieles auch in dieser Welt passiert. Wir danken dir, dass wir Antworten von dir bekommen und dass du mit uns bist. Amen.